ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und ich vertrete für die kommenden Wochen Tim Deisinger in diesem Podcast. Wir sprechen hier mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, über Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Guten Tag, Herr Bühler.
Grüß Sie, Herr Erl.
Herr Bühler, wir wollen in dieser Folge über Fragen sprechen, die über die reinen Kampfhandlungen hinausgehen. Wir holen damit auch ein paar Themen nach, die schon in der vergangenen Woche mit Herrn Deisinger zu besprechen waren eigentlich. Da ist es dann nicht mehr zu gekommen. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Einmal der Russland-Kasachstan-Gipfel und eine dort sehr bemerkenswerte Aufforderung des kasachischen Präsidenten, den Krieg einzufrieren. Dann nordkoreanische Soldaten für Russland, die eventuell im Krieg kämpfen könnten. Und eine mögliche Mobilisierung innerhalb der Russischen Föderation. Viel zu besprechen, also los geht's. Aufzeichnungstag dieser Folge ist Mittwoch, der 5. August, Folge Nummer 358, Veröffentlichung dann am Freitag wegen leichter technischer Schwierigkeiten. Herr Bühler, fangen wir mit dem kasachischen Präsidenten und seinen Ausführungen zum Ukraine-Krieg an. Der kasachische Präsident heißt Tokajew und der hat vergangene Woche vor laufenden Kameras Putin quasi sehr deutlich aufgefordert, den Krieg zu beenden oder zumindest einzufrieren. Das Ganze wohlgemerkt auch auf russischem Boden. Vielleicht können wir zunächst mal ein paar Worte zu diesem Gipfel sagen, der in Sibirien, genauer gesagt in Omsk, stattfand.
Ja, das ist ein Gipfel der beiden Staaten, der jährlich oder mindestens alle zwei Jahre stattfindet und stattgefunden hat in den letzten Jahren. Die Aussagen von Präsident Tokajew, die fielen in einem Gespräch, das live übertragen worden ist, im russischen Fernsehen, natürlich auch im kasachischen Fernsehen und das wir alle mitsehen konnten natürlich. Beide sitzen nebeneinander. Rechts vom einen sitzt die kasachische Delegation, links von Putin sitzt die russische Delegation. Und Tokajew führte zunächst das Wort und hat tatsächlich das Einfrieren des Krieges, das Ende der Kämpfe und auch die Wiederaufnahme der Verhandlungen im Istanbul-Format, also Russland, Ukraine, das ist das Format, das er fordert für die Zukunft. Und das ist schon bemerkenswert gewesen von der Form her, aber auch vom Inhalt.
Also dann sagt Tokajew Sachen wie, um das noch hinzuzufügen, diesen Krieg fände er nicht nachvollziehbar. Seine bescheidene Meinung sei das, aber immerhin. Und dass das Sterben junger Menschen gestoppt werden müsste. Das ist ja durchaus Widerspruch, den Wladimir Putin sonst so von Verbündeten nicht kennt, oder? Also mein Eindruck war zumindest, der hat 3, 4 mehr Falten auf der krausgezogenen Stirn gehabt, der Herr Putin, der ja sonst auch nicht für seine expressive Mimik bekannt ist. Gleichzeitig hat Kasachstan diesen Krieg nie unterstützt und auch ein paar Nachteile davon gehabt. Ist das der Anlass für den kasachischen Präsidenten, dann so, sagen wir mal, doch sehr mutig da aufzutreten oder woran liegt das?
Ja, das gehört vielleicht dazu. Kasachstan hat ja die Annexion der Krim und der 4 Oblaste, der 4 Regionen, Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk, nie anerkannt. Wirtschaftlich ist auf der anderen Seite Kasachstan stark mit Russland verbunden, ist abhängig von Russland, weil Russland als Transitland gebraucht wird für kasachische Exporte und das betrifft insbesondere das Öl. Das Öl wird also über russische Pipelines ins Ausland exportiert. Der Krieg gegen die Ukraine wird von Teilen der kasachischen Bevölkerung als Blaupause für den Einsatz der russischen Armee in Kasachstan gesehen und das ist jetzt der innenpolitische Teil. Kasachstan hatte eine sehr starke russische Bevölkerungsgruppe, auch im Land. Und Kasachstan war ebenfalls, ebenso wie die Ukraine, eine Nuklearmacht, die ihre Nuklearwaffen im Rahmen des Budapester Memorandums gegen Sicherheitsgarantien abgegeben hat. Also die Furcht ist in manchen Bevölkerungsteilen in Kasachstan schon da, dass das Modell Donbass in irgendeiner Art und Weise auch in Kasachstan irgendwann mal Anwendung finden könnte. Auf der anderen Seite ist Kasachstan auch sehr stark vom Handel mit Europa, mit der Europäischen Union, auch mit China und von Investitionen aus Amerika abhängig.
Gemutmaßt wird auch, dass Tokayev nicht nur für sich gesprochen hat. Sie haben jetzt gerade auch eine innenpolitische Motivation vor allem in den Vordergrund gerückt, sondern dass auch interessierte Dritte in Russland, also innerrussische Kritiker von Putin, in Tokayev eine Art Sprachrohr sehen könnten und ihn vielleicht sogar gebeten haben, das Thema anzusprechen. Kann das sein?
Also das weiß ich nicht ganz genau. Ob das der Fall ist, ist durchaus plausibel, wenn man die andere Seite ansieht, und das ist tatsächlich Fakt, weil ich das auch gehört habe von Tokayev. Das andere habe ich nicht gehört von ihm selbst, jedenfalls nicht. Tokayev hat tatsächlich davon gesprochen, dass er von vielen europäischen Staaten Signale bekommen hat und auch den USA Signale, die er an Putin weiterleiten soll. Und er hat dieses Format genutzt, um die Weiterleitung dann tatsächlich auch zu machen.
Und welche Bedeutung hat das dann, wenn jemand oder ein Land wie Kasachstan, das sich eigentlich auch als Verbündeter Russlands sieht, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich ist, solche Dinge sagt?
Naja, Kasachstan ist ein Verbündeter Russlands im Rahmen dieser Organisation für kollektive Verteidigung. Die ist vor vielen Jahren, Anfang der 2000er, glaube ich, ist das erst ratifiziert worden. In den 90er Jahren ist die Idee entwickelt worden, eine Organisation zu bilden, so ähnlich oder nach dem Vorbild der NATO, was es natürlich nie geworden ist. Diese Organisation für kollektive Verteidigung ist ein sehr loses Bündnis von unterschiedlichen Staaten aus der Region, ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Und weil er eben Verbündeter ist, hat er auch sehr diplomatisch gesprochen aus meiner Sicht. Er hat diese strategische Partnerschaft mit Russland betont, aber das Ganze war dann so, dass eingebettet in diesen diplomatischen Rahmen dann doch sehr stark Kritik geübt worden ist. Denn auf der anderen Seite ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, Kasachstan abhängig von Europa und abhängig von USA-Investitionen. Und deshalb darf man hier nicht, hier bei uns in Europa und auch in den USA und in anderen Staaten der Welt, nicht als Unterstützer Russlands in diesem Krieg wahrgenommen werden. Es wird akzeptiert, dass Kasachstan dort in dieser Organisation für kollektive Sicherheit ist. Aber Kasachstan dürfte nicht Partei ergreifen in diesem Krieg. Sonst würde es riskieren, dass eben Sanktionen auch greifen gegen Kasachstan. Und das kann sich Präsident Tokayev nicht leisten.
Es hat jetzt im Nachhinein auch nicht sonderlich den Anschein gehabt, dass Putin sich davon irgendwie hat beeindrucken lassen. Oder sehen Sie das anders?
Nein, Putin reagierte prompt, gleich vor laufenden Kameras. Er sagte, dieses Einfrieren, das sei unmöglich, solange die Ukraine ihre Position nicht ändere. Er stellte klar, dass Russland den Krieg nur stoppt, wenn Kiew die russischen Bedingungen akzeptiert. Insbesondere hat er gefordert, den Rückzug aus den 4 von Russland beanspruchten Regionen, also nicht nur den Donbass, sondern den Rückzug aus allen Regionen, einschließlich Saporischschja und Cherson, und dann natürlich den Verzicht auf den NATO-Beitritt. Er hat nicht alle politischen Kriegsziele genannt, vielleicht für den Zweck auch, denn die Ansprache war sicher auch mehr nach innen gerichtet, um das zu relativieren und einzuordnen, was Präsident Tokayev eben vor ihm gesagt hat. Also er hat nichts gesagt zur Forderung nach Demilitarisierung der Ukraine. Er hat nichts gesagt der Forderung nach Neuwahlen mit dem Ziel eines Regierungswechsels, der eine russlandfreundliche Regierung dort einsetzt, und andere Forderungen mehr. Und hat auch nicht von weitergehenden Ambitionen gesprochen, von denen das Putin-Regime durchaus auch in den letzten Wochen auch gesprochen hat, dass es eben nicht nur um diese vier Regionen geht, sondern dass man auch weiter zielt und vor allen Dingen das, was man bereits erobert hat im Norden, also in der Region Sumy, in der Region Kharkiv, dass man da auch nicht gewillt ist, dieses wieder abzugeben. Insgesamt muss ich sagen, ist mir deutlich geworden, als ich mir das alles angehört habe, das ist wiederum ein Land, das sich zumindest in einem Status befindet. Ja, ich muss einen Balanceakt machen zwischen den beiden. Auf der einen Seite dem Westen, auf der anderen Seite Russlands. Es ist aber erneut ein Land nach Armenien beispielsweise, das de facto seine Zusammenarbeit in der Organisation für kollektive Sicherheit eingestellt hat. Und andere Nationen wackeln eben auch, die heute noch dieser Organisation angehören.
Dann sprechen wir noch über einen anderen Verbündeten, der eigentlich auch eine starke Position haben könnte. Immerhin hat er mutmaßlich Atomwaffen. Und das ist der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un. Von dort kommt statt Kritik eher Unterstützung, denn Nordkorea wird, so sieht es zumindest aus, Putin wieder mit Soldaten aushelfen. Können Sie, Herr Bühler, ein paar Worte dazu verlieren, was man über eine mögliche Anzahl nordkoreanischer Soldaten schon weiß?
Also Nordkorea war ja schon mal mit einem größeren Kontingent, Sie hatten es anklingen lassen, in Russland eingesetzt. Das waren etwa 10.000 Soldaten, die in der Region Kursk mitgeholfen haben, die Region Kursk wieder zu befreien aus russischer Sicht. 2.000 sollen dabei gefallen sein. Es kommt dazu, dass Nordkorea erhebliche Mengen von Kurzstreckenraketen an Russland geliefert hat, die Russland ungern eingesetzt hat, also das russische Militär ungern eingesetzt hat, weil sie eben, ich glaube, ich habe es gestern gesagt bei dem Podcast, notorisch ungenau sind. Und das trifft ebenso zu für die Millionen Schuss an Artilleriemunition, die Richtung Russland gegangen sind aus Nordkorea, die zum Teil überlagert waren und deshalb nicht richtig funktioniert haben. Also hier ist in erheblicher Weise bereits geholfen worden im Jahr 2024 und das soll sich jetzt nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes weiter fortsetzen. Und dafür gibt es jetzt auch Anzeichen, das stimmt. Insgesamt werden 30.000 Nordkoreaner vorbereitet für einen Einsatz in diesem Krieg für Russland. Die sollen in der Region Woronesch zusammengezogen werden, stationiert werden, erstmal eine abschließende Ausbildung erhalten. Heute gab es die ersten Meldungen, dass auch Abschussbasen für die nordkoreanischen Kurzstreckenraketen geliefert werden sollen. Bisher sind ja nur Raketen selbst geliefert worden. Also von daher deutet sich an, dass wir hier eine Fortsetzung der Linie einer Kriegspartei sehen, wie im Jahr 2024, jetzt im Jahr 2026.
Ist irgendwie klar, was diese nordkoreanischen Soldaten diesmal machen könnten?
Das ist im vollen Umfang noch nicht klar. Klar ist das, was ich vorhin schon sagte, dass sie Abschussbasen oder Abschussgeräte für ihre Kurzstreckenraketen liefern und damit eingreifen könnten in die strategischen Luftoperationen der Russen gegen die Ukraine. Das scheint eine Richtung zu sein. Und was sie mit den 30.000 Soldaten insgesamt dann anstellen, das muss man sehen. Da könnte man jetzt viel spekulieren, was es da an Möglichkeiten gäbe. Ich glaube, das ist müßig. Warten wir es ab, was da kommt.
Ist es vorstellbar, dass diese Soldaten dann ein bevorzugtes Ziel ukrainischer Angriffe sein könnten, weil sie ja vermutlich nicht so ganz besonders gut eingebunden sind in die westlichen Truppen und zweitens auch nicht kriegserfahren?
Also, dass sie ein bevorzugtes Ziel werden, bevorzugt, weiß ich nicht. Sie werden auf jeden Fall ein Ziel werden, ein legitimes Ziel. Sie sind Teil des Krieges dann, sie sind Kriegspartei. Und ich glaube, es war der ukrainische Außenminister, der sich auch schon so geäußert hat, dass sie dann ganz automatisch auch zu einem legitimen Ziel für die ukrainische Armee werden. Und das kommt insbesondere auch schon zum Tragen im Zuge des Aufmarsches, den sie da offensichtlich beabsichtigen, also in die Region Voronezh hinein. Vor allen Dingen deshalb, weil die Ukraine im Gegensatz zum Jahr 2024 heute die Möglichkeiten hat, weitreichende Waffen auch in die Region Voronezh einzusetzen. Und die Nordkoreaner in ihrer Vorbereitung dort auch zu treffen. Und wie gesagt, das war bei dem Einsatz der Nordkoreaner 2024 noch nicht in diesem Maße gegeben. Also damit wird man rechnen müssen.
Was veranlasst Kim Jong-un denn dazu, diese Soldaten jetzt wieder zu schicken? Denn vom ersten Einsatz der Nordkoreaner an der Front in Sumi sind ja jetzt nicht so viele wahnsinnig große Erfolge bekannt geworden. Oder bin ich da einfach fehlinformiert?
Nein, da sind Sie nicht fehlinformiert. Das Erste, was ich sagen würde, ist, Nordkorea ist ja mittlerweile ein strategischer Partner der Russen. Das Russland, das die Sanktionen gegen Nordkorea und sein Raketen- und Nuklearprogramm mit beschlossen hat im Sicherheitsrat, das auch nie Interesse hatte, dass die Kim-Dynastie dort erheblich an Einfluss gewinnt in der Region. Da war Russland immer dagegen, aber das hat sich geändert durch diesen Krieg. Auch das ist ein bemerkenswerter Punkt, dass sich Russland heute abstützen muss auf Länder wie Nordkorea, wie den Iran, aber auch abstützen muss auf China und vor allen Dingen dort im Verhältnis zu China eben sich mit der Position als Juniorpartner dort begnügen muss, was es in den vergangenen Jahrzehnten niemals gemacht hat. Also strategische Partnerschaft ist das eine, das jetzt mit Leben dann auch wieder gefüllt wird aus Sicht der Russen und auch der Nordkoreaner. Und das andere, das ist Geld, das sind Nahrungsmittel für die unterversorgte Bevölkerung in Nordkorea. Es gibt ja von Zeit zu Zeit Hungersnöte dort. Es geht um Öl, um Öllieferungen aus Russland an Nordkorea. Und vor allen Dingen geht es den Nordkoreanern um internationale Zusammenarbeit mit Armeen, die sie sonst nie gehabt haben, weil sie geächtet waren, im Grunde genommen weltweit, auch von den Russen, auch von den Chinesen nie richtig akzeptiert waren. Und sie bekommen darüber hinaus, über die Zusammenarbeit hinaus, eben auch Kampferfahrung in diesem Krieg, die sie sonst nicht hätten. Und Kampferfahrung, die sie möglicherweise für Ambitionen nutzen können, die ihr großer Führer Kim noch Richtung Süden, also Richtung Südkorea hat.
Ich stelle mir das Zusammenwirken von russischen und nordkoreanischen Soldaten trotzdem wahnsinnig schwierig vor. Denn auch beim letzten Mal gab es ja Berichte über Sprachbarrieren. Sind die Einheiten dann irgendwie auf sich allein gestellt? Oder wie werden die in die russische Armee überhaupt integrierbar sein? Oder geht es letztendlich gar nicht darum und Russland, Sie haben in der vergangenen Folge das Wort verheizt benutzt, aber ich habe den Eindruck, Sie mögen das nicht so gerne. Ich benutze es jetzt hier trotzdem. Also verheizt Russland da einfach Menschen, die man ganz vorne an die Front schicken kann?
Also das ist richtig. Die Sprachschwierigkeiten, die haben beim letzten Mal in Kurs dazu geführt, dass die Zusammenarbeit zwischen russischen Verbänden und nordkoreanischen Soldaten eben ungenügend war. Das führte dazu, dass Nordkoreaner nicht richtig unterstützt werden konnten von den Russen, dass die Absprachen nicht laufen konnten, eben wegen der Sprachschwierigkeiten. Das führte sogar zu sogenannten Friendly Fire, also dass man auf die Nordkoreaner gefeuert hat, beziehungsweise die Nordkoreaner auf die Russen gefeuert hat. Das führte auch dazu, dass Militärbeobachter, und das ist ja unser Informationskanal, wie das russische Militär auch tickt dort, die haben sich deutlich gegen die Nordkoreaner ausgesprochen, genau aus dem Grund, weil es einfach zu gefährlich ist, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie nicht die Verfahren, die Prozesse beherrschen, wie die Russen es gerne hätten und weil sie eben keine gemeinsame Sprache sprechen. Und das trifft im Grunde genommen für alle Staaten dieses Clubs, China, Russland, Nordkorea, Iran zu. Im Gegensatz zur NATO, wir haben eine gemeinsame Sprache, das ist Englisch. Und Gut, es ist auch Französisch, es ist auch eine Amtssprache in der NATO, aber mehr von Diplomaten gepflegt und im Hauptquartier ab und zu angewandt. Aber die tatsächliche Arbeitssprache ist Englisch. Und nur so kann man ja auch sicherstellen, dass Armeen schwer bewaffnet zusammenarbeiten können und sich dann eben nicht gegenseitig beschießen, wie es die Nordkoreaner und die Russen gemacht haben 2024. Man wird, denke ich, sie in unterschiedlichen Gebieten einsetzen. Das heißt, die Nordkoreaner werden Aufgaben bekommen in einem eigenen Gefechtsstreifen, wie wir sagen, für einen eigenen Geländeabschnitt verantwortlich sein, mit all den Nachteilen, weil sie dann auch von russischen Truppenteilen keine Unterstützung bekommen, sondern im Grunde genommen alleine agieren müssen. Und da darf man gespannt werden, ob sie tatsächlich einen Mehrwert für Russland dort bringen, und man darf gespannt sein, ob sich die Ukraine fürchten muss vor diesen 30.000 Soldaten. Hm.
Herr Bühler, sprechen wir über die Mobilisierung, also über die innerrussische Mobilisierung, vor allem, denn Nordkoreaner, wenn da einfach mal 30.000 kommen, sind ja auch in gewisser Hinsicht Mobilisierung. Sie, Herr Bühler, haben mehrfach gesagt, wir müssen mal schauen, was nach den Wahlen in Russland passiert. Die sind meiner Information nach im September. Ähnliches sagen übrigens auch die Ukrainer, beziehungsweise die gehen sogar weiter und sagen, nach ihren Geheimdienstinformationen ist das eigentlich schon fast gesichert, dass Putin nach der Wahl 300.000 bis 500.000 Mann mobilisieren wird. Wie stufen Sie solche Aussagen ein?
Also ich glaube, man muss diese Aussagen, gerade wenn sie aus der Ukraine kommen, aber auch aus NATO-Staaten kommen. Der Präsident der Tschechischen Republik hat sich ja auch in der Richtung geäußert. Ich glaube, er war einer der Ersten. Es geht natürlich darum, dass diese Aussagen auch in Russland Wirkung zeigen. Die Botschaft ist, Achtung, nach den Wahlen kommt eine Mobilisierungswelle. Russische Regierungsmitglieder fühlten sich schon genötigt, dies auch zu dementieren, haben sie auch gemacht. Auch gesagt, es gäbe kein Personalproblem, die Rekrutierung von Vertragssoldaten reiche aus, um Nachwuchs einzustellen. Also all das zeigt in Russland schon Wirkung, diese Diskussion, die im Westen geführt wird um dieses Thema Mobilisierung. Aber ich glaube, man muss da ein paar Bemerkungen dazu machen. Das erste ist, es geht nicht um die Einberufung neuer Soldaten, sondern es geht um die Aktivierung von Reservisten, die also schon mal Soldaten waren. Russland hat ja eine Wehrpflicht von 12 Monaten. Während dieser Zeit dürfen die Wehrpflichtigen nicht in der Ukraine eingesetzt werden. Ich denke, dass das auch so bleiben wird. Da gibt es auch keine Diskussionen darum. Also es geht um Männer, die ihre Wehrpflicht abgeleistet haben, nun im Reservistenstatus sind und mobilisiert werden können. Also mobilisiert heißt, zum Kriegseinsatz abkommandiert werden könnten. Putin hat das im Herbst 2022 schon einmal gemacht. Die Reaktion damals war heftig. Also mindestens 100.000 Reservisten und wahrscheinlich auch viele weitere Ungediente haben damals das Land verlassen, nach Kasachstan, nach Georgien, zunächst mal, um dann weiterzureisen. In der Regel gut ausgebildete junge Männer, die Russland eigentlich braucht. Das könnte heute, also die Ausreise, nicht mehr so einfach passieren. Man hat in der Zwischenzeit das Mobilmachungssystem digitalisiert. Mit dem digitalen Einberufungsbescheid ist automatisch die Sperrung des Passes verbunden, so dass eine Ausreise nur auf illegalem Wege, also zum Beispiel über die grüne Grenze, möglich wäre. Und es kommt ein zweiter Punkt dazu, den man berücksichtigen muss in diesem Gesamtzusammenhang. Russland hat ja in der Zwischenzeit auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das heißt, dass Rüstungsunternehmen vor Zivilbetrieben rangieren. Nun gibt es ja heute schon bei einigen zivilen Firmen Arbeitskräftemangel, der zu Kurzarbeit auch führt von den verbliebenen Arbeitskräften. Wirtschaftlich geht es nur den Rüstungsbetrieben gut. Der zivile Sektor ist in einer wirtschaftlichen Rezession, die durch eine Mobilmachung noch verschärft würde. Die Mitarbeiter des Rüstungssektors bleiben sicher unabkömmlich für einen Kriegsdienst, so dass die Mobilmachung den zivilen Anteil der Arbeitnehmer, / Reservisten, dann umfassen würde. Das Dritte ist, dass jedermann in Russland sehen würde, dass Putin mit seinem Ansatz der Spezialoperation gescheitert ist. Es spricht der Zwang, Personal für die Streitkräfte zu gewinnen, für eine Mobilisierung. Das andere spricht dagegen. Wie das nach den Wahlen aussieht, werden wir sehen. Da will ich nicht spekulieren. Hm.
Trotzdem die Frage, was wären Effekte einer solchen Mobilisierung auf das Kampfgeschehen zunächst mal? Also nur wenn man 500.000 Soldaten mehr hat oder auch 300.000, das war ja auch eine Zahl, die da im Raum stand, heißt das ja noch nicht, dass man gleich entsprechend kampfstärker wird. Inwieweit würde das den Druck auf die Ukraine erhöhen oder würde der gleich bleiben?
Also ich glaube, man wird nicht alle 500.000 auf einmal einstellen können. Man kann nur so viel einstellen, wie es die Organisation, die Infrastruktur, das notwendige Material, aber auch das Ausbildungspersonal erlauben. Also ich gehe davon aus, dass man zunächst deshalb Lücken in bestehenden Verbänden schließen würde. Dann wird es sicher auch einen hohen Bedarf an Soldaten im Inland Russlands geben. Also zum Beispiel für die landesweite Erhöhung der Flugabwehrfähigkeiten gegen Drohnen, schutzkritischer Infrastrukturen und dergleichen mehr. So könnte man sich das vorstellen. Aber es ist nicht so, dass dort neue Verbände aus dem Boden gestampft werden können, im Gesamtumfang von 500.000 Soldaten. Da wird auch das Dienstgradgefüge gar nicht passen, um solche Verbände aus den Reservisten heraus zusammenzustellen. Und selbst wenn das möglich wäre, dann muss man sich fragen, was der Wert dieser Verbände angeht, wenn das so ein zusammengestückelter Haufen, sage ich jetzt mal despektierlich, dann zustande käme. Also da bin ich sehr skeptisch und ich bleibe dabei. Das wird, wenn überhaupt, dann schrittweise gehen und insbesondere Investitionen in die Bereiche, die ich genannt habe, Investitionen in die Lücken, Investitionen in den schutzkritischer Infrastrukturen in Russland, das kann ich mir gut vorstellen. Hm.
Die Opposition in Russland liegt ja ganz offensichtlich am Boden, auch was kommende Wahlen betrifft. Aber gibt es irgendwelche Hinweise darauf, was eine Mobilisierung mit Russland, also den Menschen dort, machen würde und vielleicht auch an Widerständen wecken würde? Denn Putin ist ja, so zumindest mein Eindruck, lange Zeit davor zurückgeschreckt zu mobilisieren. Würde es vielleicht dazu führen, dass einige Russen mehr im Land aufwachen, weil die Rekrutierung der Männer dann zum Beispiel auch Metropolregionen trifft? Weil das ist ja bisher nur in sehr geringem Maße so.
Also man wird sicher auch diesmal selektiv vorgehen und die Reservisten aus den ärmeren Regionen tief im Osten einberufen. In Ihrer Frage schwingt ja eine gewisse Hoffnung mit, dass sich da etwas verändert. Ich habe die ehrlicherweise gesagt nicht. Also zu viele der Russen halten den Weg Putins für grundsätzlich richtig. Das muss man ja sagen. Die Dauerpropaganda, die NATO wäre eine Bedrohung für die Russen, ist ja in Russland weit verbreitet. Ja, man wird sehen, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie und ihre Familien selbst von einer Mobilisierung und von einem Kriegseinsatz betroffen sind. Ich glaube, dass die große Mobilmachung aus den oben genannten Gründen nicht kommt. Jetzt schwingt bei mir etwas Hoffnung mit, aber aus ganz rationalen Gründen, die gegen eine Mobilisierung spricht. Ich hatte das vorhin angesprochen. Nicht auszuschließen ist aus meiner Sicht, dass sich Putin und sein Regime für eine verdeckte Mobilisierung entscheiden. Also einfach Schritt für Schritt das digitale Mobilisierungssystem jetzt zu nutzen, ohne groß von einer weiteren Mobilisierungswelle zu sprechen, also im Grunde genommen zu machen und nicht darüber zu reden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es so eine verdeckte Mobilisierung gibt. Eine groß angelegte Mobilisierung hätte aus meiner Sicht viel zu viele Nachteile. Aber vielleicht ist Putin auch bereit, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Man weiß es nicht.
Hm. In dem Zusammenhang der Mobilisierung, das geht jetzt wieder ein bisschen weg von der innerrussischen, allerdings noch die Frage eines Hörers, die uns per Mail erreicht. Herr Doleschel hat sie uns geschickt, ich zitiere: Thema Rekrutieren von Soldaten außerhalb der Metropolen in Russland und auch aus dem Kongo und Indien. Da würde ich gerne die Sichtweise von Herrn Bühler hören und warum diese Länder und die UNO nichts dazu sagen und dagegen vorgehen. Fremde Menschen für einen Krieg zu verbrennen, kann doch nicht rechtens sein, auch wenn diese Menschen dies oft aus Armut tun. Zitat Ende. Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler?
Also sicher nicht rechtens, vor allen Dingen dann nicht, wenn den Menschen Arbeitsverträge untergeschoben werden und sie diese unterschreiben, in dem Glauben, dass sie in Russland eine zivile Arbeitsstelle bekommen und dann sich plötzlich an der Front wiederfinden. Das ist völkerrechtswidrig, nicht nur nicht rechtens, sondern völkerrechtswidrig. Manche dieser betroffenen Staaten haben öffentlich dagegen protestiert. Nicht sehr viele, aber Nepal ist mir beispielsweise in Erinnerung oder der eine oder andere afrikanische Staat. Andere sagen lieber nichts öffentlich. Gerade die afrikanischen Sahelstaaten und ihre Regime, die sich mit Hilfe Russlands an die Macht geputscht haben und sich an der Macht halten durch Russland und seine Söldner dort vor Ort, die sagen lieber nichts dazu. Vielfach gibt es in solchen Ländern auch kriminelle Strukturen, die an der Anwerbung und der folgenden Zwangsrekrutierung beteiligt sind. Das ist leider so. Die Vereinten Nationen, und da haben Sie völlig recht, die könnten aus meiner Sicht auch in Person des Generalsekretärs, der viel zu wenig macht, sie könnten aus meiner Sicht wesentlich mehr tun, um die völkerrechtswidrige Praxis Russlands und der beteiligten Werbekolonnen in den betroffenen Staaten, einschließlich ehemaliger Wagner-Söldner, anzuprangern. Klar ist, dass der Sicherheitsrat durch das Vetorecht Russlands blockiert ist, aber man kann durch Öffentlichkeitsarbeit das grausame Umgehen mit diesen Menschen wenigstens zum Thema machen. Und das wäre es schon wert, wenn sich der Generalsekretär da mal öffentlich äußern könnte, was er nach meiner Kenntnis bisher nicht getan hat. Und ich habe es gerade schon gesagt, in 4,5 Jahren hat mir dieser Mann viel zu wenig getan, um Russland auch zu kritisieren. Ich verstehe, dass man in den Vereinten Nationen immer den Zusammenhalt der Nationen im Blick haben muss. Aber wenn ein Land derart völkerrechtswidrig über ein anderes Land herfällt und es 4,5 Jahre lang mittlerweile brutal unterdrückt, dann, oder es zumindest versucht, dann muss der NATO-Generalsekretär da mehr tun. Und das gilt auch für diese Soldaten, die aus afrikanischen Ländern kommen, die heute auch in Gefangenschaft zum Teil sitzen bei den Ukrainern und dort nicht rauskommen, weil sie formal nach dem Kriegsvölkerrecht russische Söldner sind, die gefangen gehalten werden dürfen. Und Russland sich nicht um die kümmert. Sie sind auch nie Gegenstand von Gefangenenaustauschen zwischen der Ukraine und Russland. Da gibt es, und das ist vielleicht mein Hörtipp, weil sonst Herr Deisinger oder Sie auch Hörtipps am Ende immer bringen. Ja, ich habe jetzt die Tage, habe ich einen hervorragenden Podcast von Streitkräfte und Strategien vom NDR genau zu diesem Thema gehört. Da hat ein Journalist sehr intensiv recherchiert und war auch in einem ukrainischen Gefängnis, in dem Kriegsgefangene untergebracht waren, also russische und eben auch afrikanische. Und das gibt doch eine ganze Menge Einblicke, wie die Leute dazu gekommen sind, dann irgendwann mal in ukrainischen Gefängnissen zu landen.
Wenn Sie den Hörtipp diesmal haben, dann muss ich ihn ja jetzt nicht anhängen, denn wir sind ohnehin am Ende dieser Folge. Das soll es erstmal gewesen sein für diese Woche. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Krieg in der Ukraine haben, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben an general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Die nächste Folge ist am Mittwoch, den 12. August geplant. Bis dahin vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Bühler, und eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Herr Erl. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.